Das Thema Beschlussfähigkeit ist schon vielen Betriebsräten böse auf die Füße gefallen. Wer lädt ein? Wer rückt gegebenenfalls nach? Wie ist die Tagesordnung zu gestalten? Und. Bevor in der Betriebsratssitzung über Inhalte gesprochen werden kann, sind wichtige rechtliche Anforderungen zu beachten. Kaum etwas ist ärgerlicher, als Beschlüsse zu verabschieden, die nachher der rechtlichen Prüfung nicht standhalten. Das braucht kein Betriebsrat. Genau hierfür bieten moderne Management-Tools Abhilfe. Und damit herzlich willkommen zu AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Unsere aktuelle Ausgabe wird gesponsert von der Interpartner GmbH in Gladbeck, die seit vielen Jahren erfolgreich in der Beratung von Betriebsratsgremien unterwegs ist. Seit dem letzten Jahr hat sie unter dem Namen BR Digital eine App auf den Markt gebracht. Sie unterstützt die Gremien dabei, rechtssichere Beschlüsse zu fassen. Der smarte Helfer sorgt dafür, beispielsweise bei der Beschlussfassung betriebsverfassungsrechtliche Fallstricke zu vermeiden. Wie einfach das geht, klärt meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte jetzt mit zwei Gesprächspartnern, die seit Jahrzehnten in der rechtlichen und organisatorischen Beratung von Betriebsräten unterwegs sind. Ich wünsche euch eine interessante Hörzeit.
Meine Gesprächspartner sind heute Beate Pliete. Sie ist Geschäftsführerin der Interpartner GmbH. Das ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf arbeitsorientierte Beratung spezialisiert hat. Und Ralf Heidemann, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und langjährig schon in der Betriebsratsberatung unterwegs. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich.
Hallo Eva.
Hallo Eva, schön, dich wieder zu hören.
Schön, dass wir uns zu diesem Thema heute treffen. Es geht um Betriebsratsbeschlüsse. Es geht um letztendlich die grundlegende Arbeit des Betriebsrats, weil nur über die Betriebsratsbeschlüsse kann er ja auch als Gremium tätig werden und einfach sich äußern, auch äußerungsfähig sein. Und Ralf, du bist seit Jahren Fachanwalt für Arbeitsrecht und berätst auch Betriebsratsgremien. Was sind denn die häufigsten Fehler, die Betriebsräte bei Sitzungen, wo diese Beschlüsse gefasst werden müssen, machen?
Also ich glaube, eine Statistik aufzustellen würde schwierig, weil es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen, auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretären. Aber so aus dem Bauch und ein bisschen nachdenken, so eine Top 3 würde ich mir zutrauen. Das beginnt interessanterweise häufig mit der Einladung, dass tatsächlich, wenn Beschlüsse gefasst werden sollen, nach Ansicht des Vorsitzenden, der Vorsitzenden, die einlädt, das Thema nicht auf der Tagesordnung steht oder nicht so präzise, dass es dann in der Sitzung dazu führt, dass einzelne BR-Mitglieder sagen, das verstand ich nicht, da konnte ich mich nicht vorbereiten. Das kommt wahrscheinlich nicht sehr oft vor, diese Kritik. Deswegen werden diese Fehler auch in der Praxis überspielt. Der Klassiker, den kennen alle Betriebsräte seit dem Grundseminar, ist natürlich, dass man unter Verschiedenes oder unter einem Nicht-Tagesordnungspunkt dann auf einmal Beschlüsse fasst. Und wie man das heilen kann, wird auch vermittelt in den Seminaren. Aber das ist tatsächlich immer noch vorkommend. Und dafür braucht man natürlich gutes Wissen und auch ein Einladungsmanagement, ne, dass sich die Betriebsratsvorsitzende oder andere, die da unterstützen, und das ist, wäre ja schon mein Top 2, es gibt die Verpflichtung, dass es der die Vorsitzende macht. In der Praxis machen sie es aber nicht immer, sondern andere. Assistentinnen, Assistenten, manchmal auch sogar Stabsmitarbeiter in großen Betriebsratsgremien, die die Tagesordnung aufstellen als Vorbereitung, weil der die Betriebsratsvorsitzende dafür keine Zeit hat und das delegiert hat. Und dann passieren halt die gleichen Fehler. Das weiß keiner, solange es funktioniert, ist alles gut. Und ja, ein weiterer Punkt, den kennt, glaube ich, fast jeder, das ist die Frage, welches Betriebsratsmitglied ist dann einzuladen, sprich, wann sind Ersatzmitglieder und welches richtige Ersatzmitglied ist einzuladen. Das ist der Klassiker. Und das empfinden manche immer noch als Buch mit 7 Siegeln. Da könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen.
Das stimmt.
Ist auch ganz viel in AIB veröffentlicht. Dieses Wissen zu haben, ist notwendig von der die Pflicht hat. Und aus meiner Erfahrung ist es wird manchmal zu locker genommen und eben auch delegiert und kennt die Hintergründe nicht. Und der Mensch muss das entscheiden. Das kann keine Technik übernehmen. Und diese Prinzipien, die gelten, und manchmal ganz selten eben auch konkrete Rechtsprechung, die sollte der, diejenige eben kennen und dann die richtigen Entscheidungen treffen.
Genau, und wir haben ja auch schon festgestellt, ich habe das eingangs gesagt, es können viele Fehler gemacht werden. Du hast es jetzt beschrieben. Was sind denn die Auswirkungen, die diese Fehler dann auch haben, Ralf? Weil ich glaube, das ist auch nochmal sowas, wo wir unsere Kolleginnen und Kollegen abholen können. Was passiert denn, wenn ich einen Beschluss jetzt merkwürdig gefasst habe?
Und nicht rechts? Vom anderen Verfassungsgesetz ist er halt unwirksam. Nur weiß es in dem Moment ja keiner. Die Auswirkung ist halt dann immer, wenn der Arbeitgeber als Partner oder auch durchaus mal als Gegner des Betriebsrates mit der mitgeteilten Beschlussfassung nicht einverstanden ist und dann spätestens im Arbeitsgerichtsverfahren oder auch vielleicht schon im Betrieb sagt, ich glaube, der Beschluss ist nicht wirksam, und dann müsste man ihn nachholen. Aber zumindest hat man A, die Peinlichkeit und B, auch rechtlich den Nachteil beim Arbeitsgericht, wie zum Beispiel bei Zustimmungsverweigerungen zu den Altersthemen Einstellung, Versetzung nach § 99 BetVG, dass dann der Beschluss, obwohl er inhaltlich gut begründet ist, rechtlich formal unwirksam war, zum Beispiel wegen fehlender falscher Beschlussfassung durch ein nicht eingeladenes Ersatzmitglied oder sogar ausnahmsweise mal Tagesordnungspunkt vergessen. Beispiel Einstellung des neuen Mitarbeiters Manfred Müller oder Mustermann. Und da stand so nicht auf der Tagesordnung, sondern stand nur Personelles auf der Tagesordnung. Das sind so leider die Klassiker, die immer mal wieder vorkommen, trotz jahrzehntelanger Betriebsratsschulung.
Genau, und um diese Fehler zu vermeiden, habt ihr, Beate, jetzt ein tolles Produkt rausgegeben. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben. Es heißt BR Digital. Was ist das denn?
Ja, vielen Dank, Eva. Ja, BR Digital ist eine Software, eine Plattform, die die Interpartner gemeinsam mit ihrem Technikpartner Concedra entwickelt hat, um eben Betriebsratsarbeit ein Stück weit auch zu digitalisieren. Wir haben gerade in der Corona-Pandemie gelernt, dass es wenig Möglichkeiten für Betriebsräte gibt, betriebsverfassungsrechtlich sauber zu arbeiten. Und die Datenschutzgrundverordnung ist noch ein anderes Stichwort, was fällt. Entlang dieser Leitplanken zu arbeiten und entlang der Vorgaben, die diese Gesetze machen, richtige Beschlüsse zu treffen. Also rechtlich wichtige Beschlüsse zu treffen. Und deshalb ist diese Plattform entwickelt worden, die eben helfen soll, sauber und strukturiert die Dinge abzuarbeiten, ordentliche Dokumentation zu machen. Also BR Digital ist im Prinzip ein Management-Tool für Betriebsräte. Das ist vorher in dieser Form noch nicht gab.
Alles klar. Ralf, du hast da teilweise auch mit unterstützt, rechtlichen Rat gegeben. Worauf wird denn da besonders nochmal geachtet bei BR Digital? Also ich habe jetzt gehört, eine digitale Plattform unterstützt dabei halt, keine Fehler zu machen. Wie sieht das zum Beispiel aus? Wir hatten es eben von dir genannt, bei den Ersatzmitgliedern. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Kollege so und so nicht da ist, weil er ist krank, dann ist es noch relativ einfach. Aber je nachdem, wenn ich Listen habe, wo Listensprünge vielleicht auch nochmal möglich sind, wen lade ich denn da ein? Und wie kann ich das über BR Digital dann gut managen?
Ja, also meine Funktion war sozusagen die Beratung, dass da keine Fehler betriebsverfassungsrechtlich passieren. Die Unterstützung, die du ansprichst, ist, dass erfasst wird von Beginn an, wer zur Wahl gestanden hat und welche Listen in welcher Form gewählt sind, und dass man dann eine Übersicht hat in Form dann einer Checkliste, wie man es früher in Papier gemacht hat, so kenne ich es noch aus meiner Zeit, und schnell Zugriff drauf hat. Aber es ist, würde ich rechtlich beschreiben, eine Checkliste, weil der Mensch muss die Entscheidung treffen und dann muss sie richtig treffen. Das kann die Technik nicht tun. Auch wenn man das anstrebt, das habe ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen diskutiert, wenn man es an die Technik delegieren würde, könnten andere Fehler mit der gleichen Auswirkung passieren. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Betriebsratsmitglied meldet sich beim Betriebsratsvorsitzenden ab, so wie es das Gesetz verlangt, und sagt aber nicht, warum. Und der Betriebsratsvorsitzende fragt auch nicht nach. Dann darf man jetzt Ersatzmitglied einladen, muss man eins einladen, drei große Fragezeichen, und da macht die Praxis alles Mögliche. Die richtige Antwort ist, das Betriebsamt müsste sagen, weshalb es nicht zur Betriebsratssitzung der Pflicht, dieses Ehrenamt auszuüben, kommt. Beispiel, Klassiker, kennen wir alles, Urlaub Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, dann ist man verhindert und dann muss das richtige Ersatzmitglied eingeladen werden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise 3 oder 4 Listen habe, muss natürlich der Mensch prüfen mit Unterstützung der Technik, wie früher mit Papier, welche Liste gehört der Mitarbeiter an. Und da kann die Technik und wer digital beispielsweise unterstützen, dass man dann das richtige Ersatzmitglied einlädt. Genauso dann wie die Geschlechterquote, da muss man auch noch drauf achten. Aber es gibt keinen digitalen Prozess, das automatisch das richtige Ersatzmitglied eingeladen, aber es hängt an der Begründung des Fehlens des eigentlichen Betriebsratsmitglieds. Und das kann man durch Technik, auch nicht durch KI, da würde ich jetzt mal die These wagen, zukünftig ersetzen.
Vielleicht darf ich darauf ergänzen.
Sehr gerne.
Wer digital ist, eine digitale Übersetzung einer analogen Aufschrift. Und ich empfinde oder ich finde mein Büro, mein Betriebsratsbüro digital übersetzt wieder. Ich habe meinen Raum für Einladungen, ich habe meinen Raum für Termine, für Aufgaben. Ich habe also eine große Transparenz für diejenigen, die es angeht. Das ist ganz wichtig. In BR Digital hat der Betriebsrat den Schlüssel und darf einladen und darf die dazu einladen, die mitmachen dürfen. Und in den jeweiligen Räumen, die ich eben abbilde in BR Digital, haben die Betriebsratsmitglieder dann auch größtmögliche Transparenz. Und immer dann, wenn ich es für nötig halte, jemanden Dritten dazu einzuladen, sei es jetzt ein Ersatzmitglied, was jetzt zum Tragen kommt, oder sei es ein Gast, ein Gewerkschaftsvertreter, wir reden ja auch über den digitalen Zugang von Gewerkschaften, das ist ja auch ein langes und schwieriges Thema, noch nicht ausgeurteilt, oder aber auch im Wirtschaftsausschuss den Arbeitgebervertreter. All den Personen kann ich sehr begrenzt dann Zugang verschaffen zu BR Digital, aber wichtig eben an jeder Stelle, die Hoheit über diesen Zugang hat der Betriebsrat und der Betriebsratsvorsitzende dann eben in diesem Moment und er hat den Schlüssel. Und Gegnerfreiheit ist das nächste Stichwort. Das ist absolut sauber und auch eine Firmen-IT kann nicht in diesen Raum reingucken. Also wir sagen, du musst dir BR Digital wie einen geschlossenen Container vorstellen, den du öffnen darfst und kannst. Und Ralf hat es gerade erwähnt, das sind natürlich politische Entscheidungen. Das sind ja menschliche Entscheidungen. Das sind keine Entscheidungen, die wir einer Technik überlassen sollen.
Genau, verstehe ich dich richtig, Beate? Also ich habe jetzt den Schlüssel für den Raum, ich bin Betriebsratsvorsitzender, habe den Schlüssel für den Raum. Und wenn ich jetzt ein Ersatzmitglied lade, dann übergebe ich an den auch weiter. Ne? Der muss ja auch nochmal, Ralf hat es eben angesprochen, auch nochmal über die Tagesordnung informiert werden, muss auch vielleicht auch nochmal Zeit haben, sich einzuarbeiten in manche Punkte. Und dann bekommt er auch die Information für die Zeit, für die er als ordentliches Betriebsratsmitglied dann geladen ist. Richtig?
So ist das richtig, genau. Für den Moment oder für den Zeitpunkt, wo er dann in diesem Raum, bleib jetzt mal in diesem Bild, gelassen wird, bekommt er auch die Informationen zu diesem Raum. Aber ich weiß, Ralf, du hast da auch nochmal aus deiner rechtlichen Einschätzung eine Perspektive.
Ja, das ist, glaube ich, mehr Erfahrung. Also es würde nicht zu den größten Fehlern in der Betriebsratsarbeit gehören, über die wir kurz gesprochen hatten. Aber es ist immer wieder in der Praxis ein Streitpunkt, wie manage ich das als Betriebsratsvorsitzender, wenn ich jetzt 1, 2 Ersatzmitglieder habe? Und manchmal in Urlaubszeiten ist es dann das 3., 4., 5., die selten bei Betriebsratssitzungen sind. Und die sind der Betriebsratsarbeit ein Stück ferner. Mhm. Und die sagen, jetzt bin ich endlich mal Betriebsrat. Ich habe kandidiert, bin aber nicht gewählt worden, sondern nur in Anführungszeichen Ersatzmitglied geworden. Und jetzt möchte ich endlich mal alles wissen. Die wenigsten, wobei sie es dürfen, gehen ins Betriebsratsbüro, in den Aktenschrank und machen sich jetzt schlau für die konkrete Sitzung, zu der sie eingeladen sind, aber auch zu den Themen, die behandelt werden. Nehmen wir ein Beispiel, eine Betriebsversammlung Arbeitszeit, hochemotional in der Regel, die dürfen sich kundig machen. Und das wird ihnen häufig verwehrt, dann gibt es innerbetriebsrätliche Konflikte. Da hilft in der Tat natürlich eine Struktur, die auch in Papierform gehen könnte. Da sind die Aktenordner zu der Betriebsratssitzung, da ist das Thema Arbeitszeit abgelegt. Da kannst du dich einlesen, weil du sollst jetzt auch nicht 3 Tage, ich übertreibe, auf Kosten des Arbeitgebers jetzt Betriebsratsarbeit lesen, um an einer Sitzung von 2 Stunden teilzunehmen und demokratisch gleichberechtigt deine Rechte auszuüben für die Belegschaft. Das kann man natürlich in der heutigen Zeit etwas praktischer managen. Das hat mich persönlich überrascht, wie gut das gelingt digital, dass man dann einfach diesen Schlüssel als Teilschlüssel für bestimmte Funktionen freischaltet, die man dann aber auch wieder deaktivieren kann durch ein Rechtemanagement. Das ist leichter digital als in der analogen Praxis, habe ich festgestellt.
Ja, und ich erreiche eben Transparenz mit aber einem minimalen Arbeitsaufwand. Mhm. Und der minimale Arbeitsaufwand bedeutet am Ende eine große Zeitersparnis. A, weil ich das alles an einem Ort gebündelt habe oder in diesen Räumen gebündelt habe. Und B, weil ich eben nicht mehr lange suchen muss. Und die Kollegen zitieren immer gerne eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die sagt, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte ein Viertel ihrer Zeit, ihrer Betriebsratszeit mit Suchen verbringen. Und bei 4 Jahren Betriebsratsarbeit würde das bedeuten, 1 Jahr geht mit Suchen drauf. Und diese Zeit wird aber gerade aufgrund der komplexen Lage in der Welt, die ja gerade viele Firmen beschäftigen, wo es große Umstrukturierungen, große Brüche gibt, braucht ein Betriebsrat seine ganze Zeit und seine ganze Kraft für viel wichtigere Dinge als einen Aktenschrank zu durchsuchen. Und deshalb ist es so wichtig, die Arbeit da auch komfortabler zu machen, professioneller.
Das war ein gutes Stichwort, das mit dem Suchen. Ja, wir müssen ja dann auch diskutieren, müssen arbeitsfähig sein. Und ich finde das auch nochmal ein schönes Bild mit den Räumen, ja, die ich dann einfach partiell auch freischalten kann für die Menschen, die dann gerade auch damit beschäftigt sind. Finde ich eine großartige Sache. Und ich habe es auch so verstanden, da sind auch alle Informationen drin dann in BR Digital. Also ich habe jetzt nicht irgendwo nochmal weiterhin ein Laufwerk, keine Ahnung was, Laufwerk Z oder D bei mir in der Firma, sondern ich schleppe mein ganzes Büro schleppe ich immer mit und habe das halt schön digital auch sortiert. Also wenn ich es gut sortiert habe, ne? Aber ihr habt ja die Vorgaben gemacht in BR Digital, wie ich das auch sortieren kann.
Ganz wichtiges Stichwort. BR Digital funktioniert browserbasiert. Das heißt, ich kann von jedem Endgerät, von immer wo ich bin, auf mein BR Digital zugreifen. Wir sagen immer, ich habe das in der Hosentasche, weil jüngere Menschen können vielleicht auch vom Handy aus BR Digital bedienen. Aber wir wissen eben um die Strukturen in vielen Betriebsratsgremien, es gibt nicht überall große Büros, wo Betriebsräte sitzen. Manchmal hat man auch nur einen kleinen Sozialraum, wo man seine Betriebsratsarbeit tun muss. Und dann hat man vielleicht ein kleines Endgerät, wo ich dann das sortieren kann. Und da hilft BR Digital eben eine Struktur zu schaffen, das gut zu bündeln, gut alles zusammen zu haben. Und wir können im Übrigen auch, das ist aber im Prinzip ein Zusatzangebot, sagen, du Betriebsrat hast jetzt vielleicht einen großen Keller und möchtest die letzten 1, 2, 3 Jahre deiner Tätigkeit in BR Digital darstellen. Auch das können wir migrieren, auch das können wir überführen, dass also nichts verloren geht von der Arbeit. Und auch Betriebsvereinbarungen der letzten 2, 3 Jahre, Tarifabschlüsse, wie auch immer, dargestellt werden, hinterlegt werden und verfügbar sind.
Das wäre ja dann auch das. Ja, sag du,
Ralf. Als Erfahrener, der oft in Betriebsratsbüros ist und so ein bisschen da schaut, ehrlicherweise wie beim Analogen, wenn Papier geschickt wird und es liegt auf dem Schreibtisch von irgendwem und ist nicht in dem Ordner, findet es natürlich auch kein anderer. Also das Problem bleibt, der menschliche Faktor, alle, die wir mit Technik umgehen, das muss man bedenken. Es muss natürlich dann auch eingepflegt werden. Wenn es digital kommt, kann man es archivieren, kommt es in Papierform, immer weniger, dann muss man es halt auch einscannen. Das ist eine Aufgabe, die dann trotzdem bleibt, obwohl es das wahrscheinlich im Endeffekt vereinfacht und komfortabler macht. Ich finde schneller Dinge und auch von auswärts.
Genau. Das wird so sein. Aber wir erleben ja, also ich erlebe das mit der Krankenkasse oder sonst was, das wird auch alles digitaler. Die senden immer weniger Briefe und wahrscheinlich wird es in Zukunft da auch noch stärker betreffen. Aber du hast vollkommen recht, Ralf.
Da ist es, glaube ich, dann eher ein Kostenargument und Modernität. Für Betriebsräte sehe ich den Vorteil darin, es gab mal so einen kurzen Hype, als die DSGVO quasi über Nacht gefühlt in Deutschland das Licht der Welt erblickte, obwohl sie 2 Jahre vorher in der EU beschlossen worden ist. Da gab es dann so Panikattacken, die Geburtstagsliste, die im Betriebsratsbüro hängt. Nicht aller Mitarbeitenden, aber vielleicht von vielen. Oder dieses unaufgeräumte Büro auf dem Schreibtisch, was wir irgendwie alle kennen, die mal in unserem Büro gearbeitet haben. Das ist natürlich streng genommen nicht erlaubt im Betriebsratsbüro. Und wenn ein böser Arbeitgeber sagt, Das finde ich nicht gut, das ist nicht datenschutzkonform. Ich als Arbeitgeber muss jetzt dafür ja theoretisch haften, wenn sich ein Mitarbeitender beschwert, dass ein Betriebsratsbüro jetzt im schlimmsten Fall Bewerbungsunterlagen oder Versetzungsunterlagen eines Mitglieds der Belegschaft steht da und jetzt wird da ein Datum wie Schwerbehinderung oder das ist Gehalt. Ne? Und dann geht das rum, sucht man Schuldigen, war ausnahmsweise mal der Betriebsrat. Das ist natürlich extremst peinlich. Lässt sich verhindern, wenn man eine gute Ablage macht und das wegschließt. Aber das ist ja eine Bewusstseinsfrage. Mhm. Und diese Aufräumwut, die bei manchen eingesetzt hat oder auch zur Ablehnung von Datenschutz geführt hat, die kann man natürlich professionalisieren, indem man bestimmte Dinge sicher verschließt und aber gleichzeitig zugänglich hat. Also wer guckt denn dann noch in den Aktenschrank, wenn da so eine Hürde ist und der Betriebsratsvorsitzende einen Schlüssel hat und selten da ist und keine Lust hat, den rauszugeben? Also das ist so, wo ich einen Entwicklungssprung sehe in Büros, die auch heute schon ohne Produkte mit irgendwelchen Hilfsmitteln von Microsoft und anderen den Alltag bewältigen wollen.
Aber DSGVO ist ja das Stichwort überhaupt, ja. Was uns alle treibt im Berufsleben, Privatleben, aber eben auch in der Digitalisierung und war eben, ich sagte das eingangs schon, eine ganz wichtige Leitplanke für WR Digital. Und wir haben uns da dann auch nochmal fachlichen Beistand geholt von Datenschutzexperten, die uns da auch nochmal wichtige Hinweise gegeben haben. Also ganz wichtig ist, bei der Nutzung von WR Digital hinterlässt man keine Datenspuren auf anderen Rechnern, gerade die personenbezogenen Daten, mit denen der Betriebsrat umzugehen hat, müssen ja gut und sicher verschlossen sein. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es eben diesen browserbasierten Zugang gibt und dass es eben keine Datenspuren auf persönlichen Rechnern gibt. Und wir werden auch immer wieder mit der Frage konfrontiert, dass auch jeder Mitarbeitende, also der Betriebsrat dem Mitarbeitenden gegenüber, auskunftsberechtigt ist oder pflichtig ist. Und wenn ich als Mitarbeiterin auf meinen Betriebsrat zugehe und frage, sag mal, du Betriebsrat, was hast du denn von Beate in deinem Keller? Dann würde ich sagen, hat ein Betriebsrat heute ein Problem. Und mit BR Digital kann man, es gibt eine Stichwortsuche, kann man sowas finden und kann man einfach beantworten. Also da ist WR Digital eine große Unterstützung und eine große Hilfestellung und wie gesagt, ist absolut DSGVO-konform.
Okay, also Arbeitgeber kann nicht zugreifen, weil halt nicht auf seinen Plattformen basierend, ne, und auch weil ja oftmals die IT immer irgendwie eine Zugangsmöglichkeit hat. Also der Admin, der die ganzen technischen Sachen verwaltet, der hat immer einen Zugang. Darf es vielleicht nicht, aber ne? Kann tatsächlich passieren.
Genau, bei WR Digital hat die IT des Arbeitgebers das genau nicht. Mhm. Sie bleiben an der Tür des Containers stehen, ja, weil sie keinen Schlüssel bekommen haben vom Betriebsrat.
Das führt aber rechtlich und politisch zu der Situation, weil das hat ja auch der Betriebsverfassungsgesetz, Reformgesetz, hier ein langes, fürchterliches Wort, ja. 2021 in § 79a klargestellt, der Arbeitgeber ist jetzt die juristische Person, die nach außen hin datenschutzkonform sein muss. Der Betriebsrat ist in Anführungszeichen zurückgestuft. Er ist wie eine Abteilung des Arbeitgebers zu betrachten. Das heißt, er muss dem Arbeitgeber diese Informationen, die über die Mitarbeitenden gespeichert sind, zur Verfügung stellen, damit der Arbeitgeber die Auskunftspflicht, von der Beate gesprochen, erfüllen kann. Da gibt es ja zunehmend Menschen, die das einfordern. Ne? Also, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, der Betriebsrat hat die Kontrolle über seine Daten, aber eben auch die Verpflichtung, damit sorgfältig umzugehen. Er ist unabhängig vom Arbeitgeber, betriebsverfassungsrechtlich eine saubere Lösung, aber er ist nicht komplett
losgelöst.
Genau, das ist das richtige Wort. Vielen Dank. Ja. Losgelöst von Datenschutz. Er kann sagen, ich mache das ordentlich, der Arbeitgeber darf nicht eingreifen, damit legitimiert er sich gegenüber dem Arbeitgeber, wo er sich nicht reinschauen lassen will. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die seit 2018 und 2021 spätestens den Betriebsräten bewusster geworden ist. Ne?
Genau, also ich bin selber dafür verantwortlich, habe dann auch ein eigenes Datenschutzkonzept für mich als Betriebsrat. Ne? Das muss ich ja dann auch machen, um halt dem Datenschutzbeauftragten nochmal zu zeigen, hey, der ja auch immer wieder mit dem Arbeitgeber zusammenarbeitet, hey, ich habe hier was, ne? Und ich bin sauber. Das ist ja tatsächlich das, was auch nochmal diese Reform gebracht hat.
Genau, Eva, da schließt sich genau der Kreis, weil der Arbeitgeber und unabhängig der betriebliche Datenschutzbeauftragte oder zur Not der staatliche aufgrund der Intervention, die wollen dann natürlich prüfen, seid ihr datenschutzkonform, was habt ihr getan? Und das Konzept, das ein Betriebsrat haben sollte, auch wie du, eine Person, die sich darum kümmert, da braucht Unterstützung und da hilft natürlich so ein Container, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Dass man das darstellen kann. Ehrlich gesagt, natürlich muss der Mensch trotzdem funktionieren und sich damit ordentlich auch, wie beim Schlüssel, wenn man den liegen lässt, also Passwort oder so, dann bin ich natürlich trotzdem nicht ganz perfekt, aber ich bin besser geschützt, als wenn ich nichts tun würde.
Ja, genau. Es geht darum, das Risiko einfach zu minimieren. Das Risiko, Fehler zu machen, zu minimieren, um eben möglichst sauber meine Arbeit und rechtssicher meine Arbeit zu tun zu können. Wir werden auch oft gefragt, naja, und wenn dann die NSA kommt, ja gut, wahrscheinlich wird die NSA eine Möglichkeit finden, den Container aufzuhebeln. Das will keiner von uns ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die NSA kommt, würde ich jetzt mal sagen, ist eher gering. So, von daher geht es also immer darum, größtmöglichen Schutz darzustellen, größtmögliche Sicherheit anzubieten. Und das waren, ich wiederhole mich, unsere Leitplanken.
Genau, was da wichtig ist, du hast NSA nochmal gesagt, eure Server stehen ja in Deutschland.
Richtig,
genau.
Ganz wichtig, genau. DSGVO-konform, der Server sollte in Deutschland stehen, tut er auch.
Alles klar.
So mitten in Hessen gibt es so einen großen Standort.
Perfekt. Auf wie viel Daten ist das denn begrenzt? Du hast eben nochmal davon gesprochen, ich kann auch 4 Jahre, ich kann auch 8 Jahre, ich kann auch darüber hinausgehend einlagern bei euch im Container. Wie viel Daten kannst du da irgendwie was nennen? Also du hast gesagt, da müsste man nochmal aufstocken.
Nein, also wir haben... wir arbeiten ja, wie gesagt, eng mit unserem Technikpartner, der Concentra, zusammen und wir haben immer gesagt, wir limitieren das nicht. Wir nehmen eine Größenordnung an, wie viel Speicherkapazitäten ein durchschnittlicher Betriebsrat von Größe XY braucht und das stellen wir ihm zur Verfügung. Und wir sind eben auch in der Lage, dann da individuelle Lösungen zu schaffen, wenn einer sagt, ich will nicht nur die letzten 5 Jahre archivieren, sondern ich stelle mir vor, die letzten 20 Jahre zu archivieren. Ob das sinnhaft ist, wird man sicherlich diskutieren müssen, aber tatsächlich sind es dann individuelle Lösungen. Aber an der Stelle darf ich vielleicht noch anbringen, dass wir mit unserem Lizenzierungsmodell immer Gremienarbeit abbilden und nicht Personen abbilden. Also wir beschränken die Lizenzierung, wenn wir es an Betriebsrats anbieten, nicht auf 3 Personen, 7 Personen oder 9, 21, wie auch immer, sondern wir sagen, du Gremium, kaufst dir eine Lizenz und dann kannst du deine Leute auch da einladen. Und du kannst auch 5 Ersatzmitglieder einladen und du kannst auch wechselweise Gäste einladen. Und das ist also nicht limitiert. Mhm. Und es entstehen auch eben keine Zusatzkosten. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil oft gibt es ja auch andere Modelle, wo man eben pro Kopf zahlen muss.
Genau.
Das macht es einfach im Handling schwierig.
Eva, darf ich das aufgreifen zu deiner Ursprungsfrage, welche häufigsten Fehler Betriebsräte machen? Das ist
sicherlich
kein häufiger Fehler, aber wir hatten gerade über Datenschutz gesprochen. Der Mensch sammelt gerne und möchte ungern wegwerfen oder löschen, was bei Datenschutz aber extrem wichtig ist. Das heißt, wenn wir es jetzt praktisch sehen, es sollten ab analog oder digital alle Betriebsvereinbarungen, alle wichtigen Beschlüsse, wie zum Beispiel § 93, das Verlangen des Betriebsrates, stellen, mindestens auch intern auszuschreiben, ist so viel wert wie eine Betriebsvereinbarung. Wenn man das aber vor 20 Jahren vielleicht mal beschlossen hat, keiner erinnert sich mehr, wo das abgelegt ist, das Papierstück, und ob man es dem Arbeitgeber überhaupt mitgeteilt hat, so einen Beschluss neu zu fassen, kleiner Praxistipp am Rande, und dem Arbeitgeber mitzuteilen und diesen Beschluss wie eine Betriebsvereinbarung abzulegen. Aber viele andere Dinge braucht man natürlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr, unabhängig davon, dass sie datenschutzrechtlich eh zu löschen wären, ne? Also alte Protokolle. Aber wenn ich natürlich eine Arbeitszeitgeschichte habe, wir hatten mal ein Schichtsystem, 3-Schichtsystem, sind wir auf 4 oder später mal auf 5 Schicht gegangen. Diese Unterlagen sind ja unkritisch, wenn man die archiviert. Das machen heute manchmal im Ordner und das kann man auch aufheben. Aber man braucht in der Regel, sage ich mal, als praktischer Berater nicht so viel, wie man immer gerne hätte. Ne? Man denke nur an sich persönlich.
Genau, also schön ist nochmal irgendwie eine Historie zu haben, aber dann immer Achtung, ne, so habe ich deinen Hinweis jetzt nochmal verstanden, Achtung bei personenbezogenen Daten, ja, da sind auch immer Löschfristen dahinter in jedem Fall und das muss ich auch für den Datenschutz nochmal nach vorne bringen, um datenschutzkonform zu sein. Ich würde an dieser Stelle gerne, ich könnte jetzt nochmal weitere 30 Minuten mit euch sprechen, aber an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und ich glaube, dieses Produkt BR Digital hat jetzt einige Kolleginnen und Kollegen neugierig gemacht. Und wir haben dazu auch noch mal was in den Shownotes abgebildet. Ich danke euch ganz herzlich und ganz viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen Dank, Eva. Vielen Dank.
Dir und AIB auch.
Soweit, so klar. In den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge findet ihr den direkten Link auf die App BR Digital und die Kontaktdaten von Interpartner. Hier stehen euch kompetente Berater für alle Rückfragen gerne zur Verfügung. Wenn ihr zudem weitere aktuelle Informationen nicht nur zum Thema Beschlussfassung im Betriebsrat sucht, dann empfehlen wir einen Blick in unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Auch dazu lohnt ein Blick in die Shownotes. Und damit sind wir für heute schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Hört bald wieder rein. Wie immer gilt, empfehlt uns gerne weiter oder schickt uns Kritik und Themenwünsche an podcast@bund-verlag.de. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis ganz bald.